Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabit.
Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge 370. So ein kleines Jubiläum haben wir hier. Und eine Neuerung gibt es auch, beziehungsweise eine Premiere. Bei mir ist, anders als im Intro noch zu hören, heute nicht der Lukas, sondern der Fabian. Der hat nämlich die letzten Tage die Redaktion betreut und ist in den Themen drinne. Und Lukas ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo er heute ist, auf jeden Fall nicht hier, weil er terminlich verhindert ist. Und vermutlich werdet ihr uns in dieser wechselnden Konstellation auch in Zukunft häufiger mal hören. Das heißt, immer mal wieder eine Sendung mit Lukas und mir und zwischendurch mal eine Sendung mit dem Fabian und mir und diese dann wahrscheinlich eher ein bisschen im News, mit News-Fokus und News-Style. Und so ist das auch heute. In dem Zusammenhang auch gleich unsere übliche Postecke. Ich habe jetzt dadurch, dass Lukas nicht da ist, habe ich auch keine Instagram-Zuschriften, weil ich unser Instagram-Konto gar nicht habe. Und per E-Mail haben wir in den letzten Tagen nichts bekommen. Das heißt, die Post fällt heute einmal aus. Wir hatten aber auch letzte Sendung, wenn ich mich recht erinnere, schon ziemlich lange Post. Also wenn noch Social-Media-Posts gekommen sind, die lesen wir auf jeden Fall in der nächsten Sendung dann vor. Somit würden wir sofort in die Themen starten. Und da ist ganz oben in den Shownotes die letzte Update-Welle, die gestern ausgerollt ist. iOS 18.2 ist da, Fabian, langer Beta-Cycle ist zu Ende gegangen. Hast du das Update denn schon geladen? Wir wurden letztens dafür kritisiert, dass wir nicht mal mehr die neuesten Updates laden, aber das liegt einfach daran, dass wir ständig Angst haben, dass nichts mehr funktioniert. Zumindest bei mir ist das so. Wie ist es bei dir?
Ich bin da ein bisschen furchtloser, muss ich sagen. Ich habe gestern Abend dann direkt alles geladen, was irgendwie zu laden gab. Und dementsprechend auch schon ein bisschen was ausprobiert und ja, es ist dann doch relativ enttäuschend, sage ich jetzt mal, weil eben die ganzen großen Apple Intelligence Sachen fehlen, die dann auch Hauptbestandteil der Berichterstattung zumindest in den US-Medien war. Bei uns halten sich die Neuerungen tatsächlich in Grenzen, es sind ein paar dabei, aber der große Wurf, sage ich mal, der kommt dann mit Apple Intelligence im Frühjahr zu uns.
Ja, du kannst ja mal ein bisschen kurz durchgehen, was gibt es denn für die US-Nutzer bei Apple Intelligence Erneuerungen, die wir dann später kriegen?
Ja, also die größte Neuerung ist, glaube ich, die ChatGPT-Integration, die wohl auch über die Community raus wohl für am meisten Schlagzeilen sorgt, beziehungsweise für am meisten Aufsehen. Die ist jetzt mit dabei seit gestern Abend und hat witzigerweise wohl auch schon zum ersten Ausfall von ChatGPT geführt. Das habe ich jetzt vorhin noch kurz gelesen, dass da wohl der Andrang so groß war, dass ChatGPT dann nicht ganz die Kapazitäten bereithalten konnte. Ja. Dazu kommt eine neue App, Image Playground. Das hat Apple auch relativ prominent beworben. Da lassen sich dann per Textbefehl neue Bilder gestalten, ja, sehr im Comic-Stil, das haben wir schon gesehen. Das sind jetzt kein zum Verwechseln ähnliche Aufnahmen, sondern dann eher so Karikaturen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und der dritte große Teil von Apple Intelligence ist Visual Intelligence, was aber exklusiv für die neuen iPhone 16 Modelle kommt. Das ist über diese neue Kamerasteuerung, ich weiß gar nicht, wie das bei Google heißt. Google Lenses ist, glaube ich, ähnlich, wo man dann eben die Kamera auf irgendwelche Gegenstände oder Tiere halten kann und eben durch Druck auf Camera Control dann irgendwie nähere Informationen bekommt.
Aber da bin ich immer etwas irritiert. Dieses Visual Intelligence ist, ich meine, ist das, inwieweit ist denn das eigentlich was anderes als dieses visuelle Nachschlagen, was es ja schon länger gibt?
Ja, also primär wird wohl dieses visuelle Nachschlagen verwendet. Also zuerst mal wird Siri wohl gefragt. Und wenn Siri nicht weiterfragt, kann man die ganze Suche auslagern eben an ChatGPT. Und da sollen dann eben die Ergebnisse nochmal deutlich besser sein. Konnte man jetzt noch nicht testen, beziehungsweise ich habe auch noch keine Tests darüber gelesen, bis eben auf die Tatsache, dass der Andrang wohl relativ groß sein soll.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, genau. Bei uns wird es dann im April soweit sein. Ist, glaube ich, relativ sicher mittlerweile schon mit iOS 18.4. Aber da haben wir noch ein bisschen, haben wir noch ein paar Monate vor uns auf jeden Fall.
Die große Frage wird dann ja sein, ob es auch sofort in Deutschland startet oder nicht. Ich würde vermuten erstmal, aber das hatte ich ja schon häufiger geäußert, meine Vermutung, dass es das dann zwar startet in der EU, aber noch nicht sofort in Deutsch. Aber gut, das muss man halt sehen. Interessanterweise muss man sagen, also die Konkurrenz ist da mit den Sprachunterstützungen schon deutlich weiter. Ich habe eben mal, also wir haben beide eben mal vor der Sendung, Gemini 2.0 ausprobiert von Google, das gestern vorgestellt wurde. Und es ist, was daran sehr spannend ist, ich habe die Entwickler, die Preview quasi, die noch ganz klar Beta ist und die auch ein sehr minimalistisches Interface hat, die ist noch nicht über die normale Gemini-App nutzbar, diese 2.0, und auch nicht in dieser normalen Web-Oberfläche in den Pixel-Smartphones, das kommt alles noch, sondern dieses, was ich da getestet habe, was auch gerade so rauf und runter diskutiert wird, wirklich eine sehr heiße Geschichte, ist dieses Audio, Video, dieses multimodale, Realtime Perception, Transcription, wie man das auch immer nennt, wo halt es einen Mikrofon-Button und einen Video-Button hat und den, wenn man dem halt Safari-Zugriff gewährt auf die Mikrofon und Kamera vom iPhone, das kann man dann auch so einstellen, dass es in Zukunft bei dieser Seite immer geht, dann kann man tolle Sachen machen. Also erstmal der Gemini-Chat, aber der ist letztendlich halt so ein bisschen so wie der Advanced Voice Mode von ChatGPT. Aber hier funktioniert eben auch schon der Videomodus. Und da kann man dann, das gibt so erste Videos, die zeigen, dass Leute durch die Stadt laufen und sich mit dem Ding über ja, Sehenswürdigkeiten und so unterhalten. Finde ich persönlich jetzt nicht so spannend. Aber es liest auch Texte. Ich habe es eben mal ein bisschen durch meine Räumlichkeiten hier geschwenkt und mir so Eindrücke geben lassen. Das ist immer ganz interessant, wie die KI so Räume beurteilt, ob sie aufgeräumt sind oder nicht. Und manche sind ja dann schon sehr, sehr glatt gebügelt und haben auch einen völlig vermüllten Schreibtisch immer noch etwas Positives abgewonnen. Dieses Gemini 2.0 ist da deutlich, ich sag mal, ehrlicher scheint es mir und auch echt schnell. Du hast es ja eben auch ein bisschen ausprobiert, ne? Also das ist schon spannend.
Ich habe es auch ausprobiert, genau. Ich habe hier auf dem MacBook mal zugegriffen. Da ist die Benutzeroberfläche, ja, so wie du beschreibst, auch noch recht rudimentär, würde ich sagen. Ich habe jetzt hauptsächlich dieses Talk to Gemini verwendet. Das ist quasi eine Realtime-Chat-Funktion. Und das hat schon wirklich sehr gut funktioniert. Also die erste Stimme, die ich hier ausprobiert habe, die hat auch direkt auf Deutsch geantwortet. Da wurden dann ein paar Worte irgendwie komisch auf Englisch ausgesprochen. Da merkt man dann, dass das eben noch ein bisschen Beta-Charakter hat. Dann habe ich hier mal die Stimme gewechselt und dann hieß es auf einmal, ja, ich bin darauf programmiert, dass ich das hier irgendwie nur auf Englisch beantworten kann, obwohl ich dich auf Deutsch verstehe. Mhm. Und Übersetzungen konnte man dann trotzdem geben. Also wenn ich jetzt einen deutschen Satz ins Englische, Italienische oder Spanische, das habe ich einfach mal ausprobiert, das konnte man dann trotzdem machen. Aber ja, der erste Eindruck war ziemlich gut. Und da gibt's wirklich, wirklich viele, viele Optionen. Du hast schon gesagt, dieses, wo man per Webcam oder Kamera dann irgendwie Sachen zeigen kann und sich darüber unterhält. Dann zusätzlich ist hier noch so eine Share Your Screen Option, wo man dann Bildschirminhalte irgendwie analysieren kann. Das ist ja auch was bei, wenn ich mich recht entsinne, bei Apple Intelligence irgendwie noch Thema werden soll, dass man sich dann irgendwie gerade auf dem Bildschirm befindliche Mails oder Texte genau zusammenfassen lassen kann. Also da scheint Google einfach schon ein Stück weiter. Und so wie ich das einschätzen kann, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe da keinen großartigen Vergleich, weil ich da bisher noch nicht wirklich viel ausprobiert habe. Aber so der erste Eindruck, das funktioniert sehr, sehr gut.
Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass OpenAI damit unter Druck gesetzt wird. Die hatten ja ihre 12 Days of Remarkable Highlight News irgendwie angekündigt und jetzt auch schon dieses neue super teure Abo für $200 irgendwie vorgestellt. Aber so der ganz große Das ganz große Highlight, das wirklich halt auch neue Massenbewegungen auslösen könnte, ist noch nicht dabei gewesen. Man weiß, dass dass ChatGPT das schon lange bekommen sollte, genau das, was Google jetzt vorgestellt hat, diese multimodalen Echtzeitfunktionen, und dass das halt sich immer weiter verzögert hat. Und das ist schon so ein Coup, den Google jetzt gemacht hat. Also, und ich muss auch sagen, also die Aktie ist offenbar noch nicht eingebrochen, weil das war ja einmal, als in früher Version von Gemini damals noch Bart vorgestellt wurde und einen völligen Fail hingelegt hat, da hat es dann Google ordentlich belastet. Dieses Mal haben sie es besser angefangen. Und ja, also ich bin tatsächlich, es kann auf jeden Fall nur spannender werden. Das ist eine interessante Entwicklung.
Ja, ist auf jeden Fall Druck für ChatGPT und auch für Apple, wo ja wirklich das Ausrollen recht langsam passiert. Ja. Aber gut, so ist das jetzt nun mal. Ja. Wir können uns ja mal die Funktionen anschauen von iOS 18.2, die für uns verfügbar sind, ja, damit es zumindest ein bisschen Mehrwert gibt. Genau, die meisten Sachen haben wir auch schon beschrieben gehabt. Es geht bei den iPhone 16 und 16 Pro hauptsächlich darum, dass man am Camera Control noch mal ein bisschen gefeilt hat. Da gab es ja auch große, ja, oder mehr oder weniger große Kritik am Anfang über Fehlplatzierung und ja, Druckstufe und was da alles irgendwie bemängelt wurde. Klar, die Hardware ist jetzt drin, da kann man nichts mehr verändern, aber man passt so ein bisschen, ja, Stück für Stück diesen Knopf eben an. So ist es jetzt eben möglich, dass man da die Druckhärte ein bisschen einstellen kann. Da gibt es 3 verschiedene Stufen. Auch die Druckgeschwindigkeit, die für einen Doppelklick benötigt wird, lässt sich da jetzt einstellen. Und neu ist eben auch diese Fokus- und Belichtungssperre, die man so von, ja, ich will nicht sagen alten Systemkameras, aber eben nicht Smartphone-Kameras und auch Spiegelreflexkameras kennt, wo dann eben per leichten Druck ja der Fokus und die Belichtung eingefroren werden und durch den zweiten Druck wird dann das Foto ausgelöst. Ich habe das gestern schon mal so ein bisschen ausprobiert, allerdings nur hier bei mir in der Wohnung, da ist jetzt nichts Bahnbrechendes dabei rausgekommen. Ich habe jetzt keine großartigen Unterschiede feststellen können, aber ich bin auch kein professioneller Fotograf. Ich denke sicher, dass es da Leute geben wird, die genau dauerhaft gewartet haben.
Das ist sowieso mal eine ganz interessante Sache zum Einhaken. Du bist ja ein iPhone 16 Pro Nutzer.
Genau.
Das ist nämlich ganz interessant. Der einzige von uns, der in der Redaktion das gekauft hat. Wie ist denn allgemein so dein Fazit nach 2 Monaten zum iPhone 16 Pro und im Speziellen zu der Kamerasteuerung, die ja von Lukas im App Store getestet wurde und mehrmals getestet wurde und auch bei einem Bekannten und immer wieder bei ihm zumindest, naja, mehr oder weniger fast durchgefallen ist, bei einigen anderen auch.
Ja. Also ich habe es erst seit 2 Monaten. Ich bin, habe es jetzt aber trotzdem schon ein bisschen testen können und ich komme vom 14 Pro. Das heißt, da ist der Sprung jetzt nicht so groß gewesen, muss man auch ehrlich zugeben. Ich sage mal so, Camera Control ist jetzt nicht das Feature, weswegen man sich das neue hätte holen sollen. Ich nutze das ab und zu, wenn ich irgendwie mal in der App drin bin und schnell irgendwie einen Schnappschuss machen will. Dafür ist es ganz praktisch, da muss ich dann nicht erst irgendwie rumwischen im Kontrollzentrum oder so. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, jetzt wo es kalt geworden ist, wenn man Handschuhe anhat, dafür ist es praktisch, da dann quasi einen Auslöseknopf zu haben. Ja. Aber ansonsten sage ich jetzt mal, wenn man normal irgendwie auf dem Sperrbildschirm unterwegs ist und da einmal kurz nach rechts wischt, das geht viel schneller und intuitiver. Ich denke aber, dass die Mischung gar nicht so schlecht ist. Nur wie gesagt, ich würde sagen, dass es nicht das Verkaufsargument ist, zu dem es Apple gemacht hat. Das ist vielleicht so mein kurzes Fazit dazu. Ansonsten bin ich echt zufrieden damit. Also wie gesagt, vom 14 Pro, das hat ja noch diesen kantigen Alu-Rahmen gehabt und war auch deutlich schwerer und das allein war jetzt auch kein Upgrade-Grund, aber das merke ich schon jeden Tag, dass dieses rundere und durch das Titan, das fühlt sich einfach so gut an in der Hand. Da bin ich schon sehr froh, dass ich da den Schritt gemacht habe. Und das Dritte, was jetzt für mich persönlich ausschlaggebend war, war dann der Action-Button, weil ich doch relativ, also den nutze ich mit am häufigsten. Und
was hast du denn auf?
Ich habe dann einen eigenen Shortcut erstellt und das so ein bisschen mit den Fokus-Modi verbunden. Das liegt daran, dass ich sehr viel Sport und vor allem auch sehr viele verschiedene Sportarten mache und dann quasi je nach Sportart einen eigenen Fokus habe und je nachdem, welcher Fokus gerade aktiviert ist, ich dann über den Action-Button irgendwie andere Menüs aufrufen kann. Und das hat sich als ziemlich praktisch ausgestellt. Das wäre zwar vorher sicherlich auch irgendwie möglich gewesen über, sage ich jetzt mal, über Kurzbefehl irgendwo auf dem Sperrbildschirm ablegen. Aber ja, so einen Knopf zu haben, der dann wirklich nur das macht, da haben sie mich irgendwie erwischt damit.
Und spannend.
Ja, das waren so die Argumente für mich, wo ich dann doch gesagt habe, gerade jetzt dann, wo auch der Handyvertrag ausgelaufen ist, sind halt immer diese 24 Monate, dann dachte ich, komm, probiere ich das mal aus, gebe ich dir mal eine Chance.
Ja, spannend. Das ist auf jeden Fall mit die ausgefallenste und raffinierteste Nutzung des Action-Buttons in Zusammenhang mit der Shortcuts-App, von der ich hier gehört habe. Ich bin ja da ein ziemlicher Banause. Ich habe da einfach meinen Fokus nicht störend drauf und fertig, das war's. Mehr habe ich auch nicht. Ich weiß, man kann da theoretisch noch ganz, ganz viel machen, aber da habe ich mich nie richtig mit rein vertieft und da irgendwelche raffinierten Sachen zu basteln.
Ja, die Shortcuts-App, die ist ziemlich, da lässt sich ziemlich viel machen. Ich steige da auch noch nicht so ganz durch, weil das wirklich sehr technisch werden kann.
Ja.
Aber ja, auf Reddit und Co. gibt es da genug Hilfe, um sich sowas eben zusammenzubasteln und das nutze ich wirklich gerne.
Ja, iOS 18.2, es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten. Was ich ganz spannend finde, Safari ruft jetzt standardmäßig, wenn möglich, HTTPS auf oder wechselt immer, wenn möglich, auf HTTPS. Das ist nur so eine Kleinigkeit, aber es ist für die Sicherheit auf jeden Fall nicht schlecht. Es gibt immer noch verschiedentliche so Seiten, da gibt's beides und naja, Verschlüsselung ist immer, sicher ist sicher. Und sonst gibt es noch irgendwelche Dinge, auch die bei macOS für uns relevant wären, nicht so wirklich viel eigentlich, oder?
Kaum. Also weil du Safari gerade angesprochen hast, es gibt jetzt eine Live-Aktivität für im Hintergrund laufende Downloads, das ist vielleicht noch ganz spannend.
Ach ja, stimmt.
Neue Hintergrundbilder für die Safari-Startseite. Die restlichen Änderungen sind ja relativ überschaubar. Was ich bei uns in den Kommentaren gesehen habe, da wurde gestern nach dem Update schmerzlich die neue Mail-App vermisst. Die gibt es bei uns noch nicht. Das hat sich schon so ein bisschen angekündigt, dass das wohl doch mehr mit Apple Intelligence zusammenhängt, als man da gedacht hat. Das heißt, auch dieses neue Layout von der Mail-App wird dann erst im April zu uns kommen. Und das Gleiche gilt auch für dieses Clean-Up-Feature in der Foto-App. Das ist auch eben Teil von Apple Intelligence, wurde auch gestern gefragt, ja, wo ist es denn? Ja, kommt im April. Da müssen wir uns leider noch ein bisschen gedulden.
Ja.
Und ja, ein Ding, was ich gerade so im Kopf noch hatte, was mit iOS 18 bemängelt wurde, das war, dass auf dem Home- bzw. auf dem Sperrbildschirm, wenn man eine Medienwiedergabe laufen hat, dass da der Lautstärkeregler nicht mehr da ist. Der lässt sich jetzt zurückbringen. Da gibt es jetzt eine Einstellung unter iOS 18.2. Das heißt, wer da statt auf den Tasten zu drücken, lieber auf dem Bildschirm hin und her wischen will, der kann es jetzt tun. Unter Einstellungen, ja, unter Einstellungen, Bedienungshilfen, Audio und Visuelles gibt es da jetzt eben diesen Knopf. Ja. Es ist so, wenn du jetzt einen HomePod steuerst, dann war dieser Lautstärkeregler nie weg.
Ach
wenn
so.
Du aber über die AirPods beziehungsweise die Gerätelautsprecher hörst, dann gab es den wohl nicht mehr. Muss ich ehrlich sagen, also ich höre zu 90% über die HomePods. Deshalb ist mir das auch nicht großartig aufgefallen, aber ja, hat wohl einige gestört, ist jetzt nachgebessert worden. Ich glaube, Apple hat da ein bisschen auf Feedback gehört.
Und bei dir funktionieren die HomePods auch tatsächlich noch?
Ich bin, ja, also ich lese das ja auch oft, was da in letzter Zeit los ist und wir kriegen es auch in den Kommentaren mit, dass viele unzufrieden sind und ich bin jedes Mal fast ein bisschen verwundert, wie glatt es dann bei mir doch läuft. Ich weiß nicht, ob es dann die so einfache Nutzung ist, die bei mir dazu führt, dass ich keine Probleme habe. Aber ich sag mal, diese ganz einfachen Sachen wie Lichter an- und ausschalten, irgendeinen Podcast spielen, eine Musik wiedergeben, lauter, leiser machen, das funktioniert alles bei mir. Und ja, ich habe jetzt doch hier den einen oder anderen HomePod rumstehen und habe da wirklich wirklich ganz wenig Aussetzer. Von daher, toi, 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 hoffentlich bleibt das so.
Ja.
Aber auch da kam ja ein Update gestern, Stabilitäts- und Fehlerbehebungsupdate vielleicht. Hilft das dem einen oder anderen? Schaden kann es nicht, denke ich.
Dreimal auf Fastholz klopfen. So, ja. Da haben wir die Updates soweit erst einmal hinter uns. Und natürlich haben wir in fast jeder Sendung, und heute ist es nicht anders, einen Block iPhone-Gerüchte. Und da gab es gerade ganz frisch von heute was Neues zum iPhone 17. Das ist ein Leak über ein mögliches Design-Change, der, wenn ich es richtig verstehe, würde er mich zumindest zu Begeisterungsstürmen hinreißen. Was war da los?
Das dachte ich mir, ich musste an dich denken, als ich es gelesen habe, weil du so oft dich darüber beschwerst, glaube ich, auch über das Wackeln auf dem Tisch, wenn du das iPhone hinlegst. Und weil du ja auch Pixel-Nutzer bist, ja, das iPhone 17 Pro soll dem Pixel ähnlich sehen. Wir haben ja seit dem 11 Pro, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, seit 5-6 Jahren jetzt irgendwie das gleiche Kamera-Layout von diesen drei im Dreieck angeordneten Linsen hinten. Und das soll sich nächstes Jahr ändern. Das sagt ein Leaker auf Weibo, war das, glaube ich, das ist so eine chinesische Social-Media-Plattform. Der lag auch schon öfters richtig. Der hat unter anderem die aktuellen Kameraspezifikationen des iPhone 16 Pro richtig vorhergesagt. Und der geht jetzt eben davon aus, hat er irgendwie Informationen in der Lieferkette gefunden, dass das iPhone 17 Pro ein horizontales Kamera-Layout bekommen soll. Eben ähnlich wie beim Pixel. Drei Kameras nebeneinander plus dann noch irgendwie den LiDAR-Scanner und den Blitz. Es gibt auch ein Bild dazu. Ja, ich sag mal so, es schaut gewöhnungsbedürftig aus. Es wird wahrscheinlich in dem Sinne funktional sein, dass es nicht mehr auf dem Tisch wackelt. Aber es gibt auch ein paar Gründe, die einen daran zweifeln lassen. Und zwar ist es halt so, dass Apple erst im Basis-iPhone 16 das Layout geändert hat, um quasi im Querformat Special Videos aufnehmen zu können. Und das würde man quasi mit einem 90-Grad-Drehen des Layouts, dem würde man komplett entgegenwirken. Dann hätte man da irgendwie zwei verschiedene Layouts, die dann aber mit der gleichen Software irgendwie Spatial Videos machen sollen. Deshalb, ja, ich würde das mal mit Vorsicht genießen, auch wenn der öfter mal richtig lag. Und das Zweite, was ich mir in dem Zusammenhang einfach nicht vorstellen kann, ist, dass man dieses 5 Jahre alte große Wiedererkennungsmerkmal jetzt quasi durch ein Google Pixel Design ersetzt. Das weiß ich nicht, ob Apple das macht.
Ja, da könnte leider was dran sein, auch wenn ich teilweise denke, alte Zöpfe müssen mal wirklich abgeschnitten werden. Ich weiß nicht, es würde ja auch schon reichen, wenn man die Döven Kameras einfach mitten ins Center macht. Dieses rechts oben in der Ecke gequetscht, das kann ich nicht mehr sehen. Ganz ehrlich, ich kann das nicht mehr sehen.
Ja, ja. Irgendwie seit Anfang an ist die Kamera da rechts oben und ich weiß nicht. Also ich glaube, dass da jede Änderung erstmal komisch aussehen würde. Aber ich denke auch, dass es nicht bis zum bitteren Ende sich da nichts mehr verändern wird. Von daher, wer weiß, vielleicht überrascht uns Apple dann nächstes Jahr mit neuen Kameras.
Ja, apropos Kamera, es gab auch neue Gerüchte zur Kameraausstattung und allgemeinen Ausstattung vom iPhone SE 4 ist es ja, glaube ich, was wir nächstes Jahr erwarten.
Ja, genau, das habt ihr, glaube ich, am Montag schon zumindest angerissen. Ach, da gibt es gar nicht mehr so viel Großes Neues. 48 Megapixel hinten, die einzelne Linse und vorne 12 Megapixel True Depth Kamera. Das war eigentlich schon alles. Ich glaube, das habt ihr schon besprochen gehabt.
Stimmt, ich erinnere mich, genau. Und mit Apples eigenem 5G-Modem, das dann jetzt endlich auch mal in weitere Geräte kommen soll, auch in die Apple Watch.
Ja, genau. 5G-Modem hat die Schlagzeilen so ein bisschen dominiert die Woche, würde ich sagen. Was vielleicht auch darauf hinspricht, dass es bald soweit ist. Wie gesagt, das iPhone SE ist ja fürs Frühjahr geplant, beziehungsweise erwarten wir im März, April. Wenn dann die vierte Generation vielleicht doch endlich kommt, ist jetzt auch schon lang genug her, dass da die letzte Version gekommen ist. Genau, und im gleichen Rahmen soll das dann eben, beziehungsweise im gleichen Jahr soll das dann auch in die Apple Watch Modelle kommen. Mark Gurman hat das berichtet von Bloomberg, dass eben das eigene Modem in die Apple Watches kommt und das LTE das bisherige ablöst. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das jetzt so schrittweise macht und so schrittweise im Line-Up irgendwie unterbringt. Spannender ist, wie ich finde, aber eine Apple Watch Ultra explizite Geschichte. Da soll nämlich neben dem 5G-Modem auch die Möglichkeit, per Satellit zu kommunizieren, Einzug halten. Also es ist ja so, das gibt's beim iPhone, ich glaube, seit dem 14er und das wurde jetzt auch mit der 16er-Reihe nochmal ein bisschen überarbeitet, dass man bei keinem Empfang, beziehungsweise wenn man irgendwo unterwegs ist, wo man halt eigentlich kein Mobilfunknetz hat, dass man da per Satellit im Notfall kommunizieren kann und dass so eben auch auf die Apple Watch Ultra kommen. Vorerst nur auf die Ultra. Das spricht so ein bisschen dafür, dass das Ganze eben nochmal Platz braucht und auch Akku ziehen könnte. Und die Apple Watch Ultra ist nach wie vor die größte Watch und auch eben mit der meisten Akkulaufzeit. Von daher ja durchaus möglich, dass das kommt. Ein Kommentar hat bei uns gleich angemerkt, ja, also Satellit schön gut, aber was will ich mit 5G in der Apple Watch? Kann man sicher darüber diskutieren. Bringt uns aber auch fast so ein bisschen zum nächsten Thema. Außer du möchtest da kurz noch einhaken.
Ah, ja.
Das nächste war nämlich. Also, sag ruhig.
Das ist,
da mache ich die Überleitung danach.
Ich denke, also mit dem Satellitending, das wird auf jeden Fall, es gibt ja auch schon so Outdoor-Uhren, ich glaube von Garmin gibt es welche, die schon Satellitenablink haben, aber es ist technisch sicherlich eine große Herausforderung, zumindest auf der Spur, wie Apple das gerade macht, man kann ja diesen Satellitennotruf beim iPhone auch in der Demo nutzen oder sich die Demo mit der Demo das ausprobieren. Und wer das mal gemacht hat, weiß, dass das durchaus, man braucht schon diese Anleitung. Man muss wirklich im Freien sein und dann muss man das Handy auf eine bestimmte Weise halten und dann zeigt es manchmal an, so von wegen, dreh dich nach rechts und beweg dich da und dahin und halt das Handy anders und so. Und dann dauert es auch irgendwie immer so ein paar Sekunden, bis dann halt da steht, so Verbindung hergestellt. Und jetzt ist, stelle ich mir vor, dass das mit der Apple Watch, das sind ja alles diese Global Star Satelliten und die sind eben einfach vom Verbindungsverhalten her anspruchsvoll. Das ist nicht so wie GPS oder so. Und ich kann mir vorstellen, dass das in der Ultra, in der Apple Watch, selbst wenn es eine große Ultra halt ist, da ist sicherlich noch ein bisschen Entwicklungsarbeit drin, die nötig ist. Das ist das eine, was ich mir halt so denke. Zumal man wird auch irgendwie sich was ausdenken müssen, wie man, weil auf dem Handy, am iPhone ist es ja dann so, dass man diesen Fragebogen hat, wo man diese Angaben machen muss. Was ist der Notfallort? Wie viele Personen? Was ist passiert? Oder kannst dann teilweise Sachen anklicken, aber manchmal musst du auch Text schreiben. Auch da wird man sich für die Apple Watch was ausdenken müssen irgendwie. Und was die 5G-Geschichte angeht, ich glaube doch nicht, dass es nur 5G dann ist, oder? Es wird doch weiterhin ein 5G-LTE-Kombi-Chip sein, weil wenn es nur wirklich nur 5G wäre, das wäre schon ein bisschen hart, weil dann ist die Verwendbarkeit tatsächlich schon eingeschränkt in vielen Regionen der Welt.
Da gehe ich auch davon aus, dass man da trotzdem noch irgendwie LTE nutzen werden kann. Ich weiß das gar nicht, wie das ist bei dem neuen 5G-Modem. Das wird ja, sage ich jetzt mal, abwärtskompatibel sein. Also damit wird man ja nicht nur 5G nutzen können. Schätze ich jetzt. Ich kenne mich da exakt nicht so gut aus. Aber das würde mich schon sehr wundern, wenn man da sehenden Auges ins offene Messer rennt und auf einmal hat kein Apple Watch-Nutzer mehr Mobilfunkempfang, weil das 5G-Netz so schlecht ausgebaut ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Genau, du hattest eine Überleitung zum nächsten Thema schon im...
Ja, und du hast sie eigentlich fast noch besser gemacht. Es geht nämlich darum, dass das 5G-Modem von Apple so ein bisschen mit dem aktuellen Qualcomm Flaggschiff verglichen wurde. Da hat nämlich auch Mark Gurman wieder Insider-Informationen. Das Modem wurde schon mal getestet und es ist wohl deutlich schwächer als das, was man von der Konkurrenz kennt. Sieht man dann an irgendwelchen Downlink-Zahlen, wo Apple wohl irgendwie auf 4 Gigabyte pro Sekunde kommt und bei Qualcomm sind es irgendwie 2,5 mehr, also das sind es 10. Das ist wohl relativ eindeutig und was noch für uns ein relativ unwichtiger Punkt, aber für US-Nutzer wahrscheinlich schon wichtig ist.
MM-Wave,
ganz genau, das wird von Apples Modem wohl vorerst nicht unterstützt. Das ist ja gerade in US-Städten irgendwie weit verbreitet. Eine noch deutlich hochfrequentere Form von 5G, wo dann eben nochmal deutlich höhere Übertragungsraten möglich sind. Soll erstmal wohl mit Apple-Modem nicht möglich sein. Dafür aber hat es Apple wohl geschafft, da deutlich bessere Strahlungswerte zu liefern. Und das wäre dann im Grunde was ich mir für die Apple Watches vorstellen kann, dass man da vielleicht dann diesen Vorteil hat, dass man eine bessere Verbindung herkriegt, ohne vielleicht irgendwie sich den Arm ausreißen zu müssen und irgendwie unter freiem Himmel stehen zu müssen. Kann ich nicht beurteilen, müssen wir mal abwarten. Das war auf jeden Fall das zweite 5G-Thema. Und Görman hat in dem Zusammenhang auch so ein bisschen einen Fahrplan aufgestellt, der zumindest mir eingeleuchtet hat, warum man das 5G-Modem jetzt erstmal im iPhone SE und dann vielleicht in den Apple Watches einsetzt und nicht irgendwie im nächsten iPhone 17 Pro. Man will da wohl besser werden. Also 2026 soll eine High-End-Version kommen, die dann eben deutlich besser wird als jetzt das erste Modem. Und bis 2027 möchte man da eben auf der Höhe der Konkurrenz sein. Das heißt, da kommt noch einiges auf uns zu. Man probiert es jetzt wohl dann erstmal im SE aus, so wie ich das verstanden habe.
Genau, das war ja auch das, was man immer wieder mal überlegt und spekuliert hatte, dass man halt sagt, ja, für eins, das nicht so ganz wichtig ist, wo man nicht ganz so viel verlieren kann und dann vielleicht im iPad als nächstes irgendwie und in der Apple Watch und als letztes dann im iPhone. Was für mich natürlich ein absolutes Hinguckerpunkt war, es ist wieder da, das Gerücht, dass der Mac endlich 5G bekommen könnte. Ein MacBook mit 5G. Ganz im Ernst, also das könnte so ein Tag sein, wo ich dann vielleicht doch mal vom Fleck weg ein neues MacBook kaufe, auch wenn meins noch tun sollte.
Ja, und das passt perfekt in diese Roadmap, die Görman da aufgestellt hat, weil das nächste MacBook Pro für 2026 erwartet wird. Eben das Jahr, wo dann die bessere Version des 5G-Modems kommen soll, die dann gleich im MacBook Pro debütieren könnte. Das finde ich, ergibt durchaus Sinn, dieses Gerücht, dass man dann sagt, okay, man hat dann im SE vielleicht das Modem mal getestet, da funktioniert alles einwandfrei, man nimmt sich noch ein bisschen Zeit für die Pro- oder High-End-Version, wie auch immer sie dann heißen mag, und bringt das Ganze dann 2026 im MacBook. Das macht durchaus Sinn, finde ich, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also damit würden sie mich wirklich kriegen. Das wäre eines der Punkte, wo ich wirklich mal wieder sehr zufrieden wäre mit Apple. Das und iPhone Fold. Und wenn Apple Intelligence wirklich irgendwann mal richtig gut kommt und auch wirklich überzeugend ist. Aber ja, also so ein MacBook mit 5G, ich meine, wie gesagt, also ich denke immer an meine 2006 auf der Bielefelder Sparrenburg geguckte YouTube-Session mit einem Netbook von Samsung von damals. 2006, wohlgemerkt. Das wären dann genau 20 Jahre später hätte Apple es dann auch mal geschafft.
Das kann so, glaube ich, nur Apple bringen, dass man da 20 Jahre wartet und das dann vermutlich auch noch als große Innovation verkaufen wird.
Natürlich.
Naja, warten wir mal ab. Es ist nicht das einzige Gerücht, das es zum MacBook Pro gibt. Das gleiche Modell dann in 2026 soll nämlich auch OLED bekommen. Zum ersten Mal. Bisher gibt es ja nur Mini-LEDs. In 2 Jahren dann wohl auch mit OLED. Und in dem Zusammenhang, das sagt Görman in dem gleichen Bericht, soll auch die Notch wieder wegfallen. In den Kommentaren haben sich gleich welche gefreut, von wegen, oh ja, Notch weg, wieder ein ganzheitliches Display ohne irgendwie Cutout. Ganz so soll es wohl nicht werden. Es ist die Sprache von einem Hole-Punch-Design. Also im Grunde so wie die Dynamic Island auf dem iPhone. Bin ich mal gespannt, weil ich mir denke, dass auf dem MacBook das durchaus irgendwie möglich ist, Kamera und was auch immer da oben vielleicht für Face ID noch reingehört, das irgendwie im Rahmen unterzukriegen, dass ich den Nutzen einer Dynamic Island sehe ich da ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und habe auch nicht verstanden, warum man da jetzt die Notch unterbringt, wenn man sie in 2 Jahren wieder entfernen will. Müssen wir mal abwarten, was da dran ist. Aber so wie ich das gesehen habe, wünschen sich die meisten wohl ein komplett notchloses Display. Ich weiß nicht, wie es da bei dir ausschaut. Hast du überhaupt ein Notch-MacBook oder bist du noch auf einem von vorher?
Ich habe das von 2021, das MacBook Pro. Das war das 14 Zoll, das war das erste, wo es das gab. Ich glaube, seitdem hat sich nicht so grundlegend viel verändert. Nee.
Ja,
was halt ist, ich meine, das wäre das Zweite, was wahrscheinlich viele begeistern würde, was mir auch durchaus gefallen würde, aber mir deutlich weniger wichtig wäre als 5G, Face ID im MacBook. Davon war dann auch zuletzt wieder nicht die Rede. Naja, man soll ja nicht gleich zu viele Neuerungen versprechen oder zumindest in Aussicht stellen.
Ja, warten wir mal ab, was die nächsten 2 Jahre noch bringen. Vielleicht kommt dann noch die ein oder andere Vermutung. Ja. Wir werden sehen.
Ja, das sind so die Hardware-Gerüchte, die wir haben. Oder war da noch was?
Ja, eine Kleinigkeit, die auch auf dieser Roadmap basiert, die eben das OLED-Display im MacBook Pro sieht, ist, dass es vorher im iPad Mini kommen soll, beziehungsweise ja auch 2026, also zeitgleich, das erste iPad Mini mit OLED-Display könnte auch spannend sein, könnte auch ein spannendes Upgrade-Grund sein. Die Quelle, die das gepostet hat, das ist so ein Marktforschungsunternehmen. Das wurde irgendwie wieder gelöscht mittlerweile auf X beziehungsweise ehemals Twitter. Ist aber nun mal draußen das Gerücht und die gehen davon aus, dass das 2026 spätestens aber 2027 kommt und dass dann ein Jahr später das iPod Air folgt. Ja. Macht wahrscheinlich Sinn, OLED in den iPads dann durchzuziehen. Ich denke mal, das Basis-iPad wird es nie bekommen, aber das, ja, werden wir auch sehen.
Gut, das ist vielleicht auch irgendwie noch verständlich. Ich habe gestern zufälligerweise von meiner Mutter das uralte iPad, was gar nicht so uralt ist, aber jetzt natürlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Das habe ich mal gerade wiedergefunden, nachdem ich eigentlich schon vor Ewigkeiten dachte, es wäre verloren und würde nicht mehr auftauchen. Aber als ich gestern ein bisschen umgeräumt habe, ist es mir wieder in die Hände gefallen. Jetzt überlege ich mir noch, ob ich es irgendwie schenke oder ob ich es selbst vielleicht mal nutze als Keynote-Guckgerät oder so, wenn ich mal irgendwann noch ein zweites Gerät brauche. Naja, iPads. Ich weiß nicht, hast du ein iPad in Benutzung?
Ich wollte es gerade sagen, das ist das einzige Produkt, sage ich jetzt mal, aus Apples Reihe, das ich da irgendwie nicht mehr habe. Ich hatte es während dem Studium, da war das super praktisch. Zum drauf mitschreiben und auch dann in meinem WG-Zimmer irgendwie Netflix schauen.
Ja.
Aber ich habe das jetzt vor einem Jahr, glaube ich, verkauft und seitdem keinen einzigen Tag vermisst. Also iPad, muss ich ehrlich sagen, ja, für mich so ein bisschen das unspannendste Produkt aktuell.
Ja, ist bei mir auch so. Es ist sicherlich, gibt es halt Anwendungszwecke dafür, wo sich das sehr gut eignet. Du sagst es halt schon, Streaming. Ich sehe es bei den Kindern von meiner Freundin, die haben das ist eine Schule mit Tablets für jeden Schüler und da wird das auch rege genutzt und da ist es auch mit Pencil und dann halt mit diesen ganzen Lern-Apps und das macht auch Sinn irgendwie so also ganz grundlegend ist das schon ganz okay. Aber ja, also für mich ist auch, es ist auch völlig unnötig für meinen Workflow.
Ja, ist, denke ich, sehr nutzerabhängig. Da wird es einige geben, die uns jetzt vehement widersprechen.
Natürlich.
Aber so jeder wie er möchte.
Ja. Ja, wir verlassen den Hardware-Technik-Bereich und kommen so ein bisschen noch zu ein paar anderen Dingen. Das Jahr geht zu Ende und ich weiß nicht genau, ob wir dieses Jahr einen Jahresrückblick-Ausgabe machen werden. Wird sicherlich sehr von unserer Zeit abhängen und auch, ja, auf was man so zurückschauen kann. Ich denke, der wird nächstes Jahr wahrscheinlich spannender ausfallen, weil ganz viele von den Neuerungen, die jetzt dieses Jahr angekündigt wurden, sind ja noch nicht da, zumindest nicht für uns. Aber die allgemeinen Jahresrückblicke sind schon da und auch der Suchjahresrückblick, da hast du drüber geschrieben, wonach hat denn der Mensch, der Google-Nutzer weltweit und vor allem in Deutschland so gesucht dieses Jahr? Hab schon gesehen, Politik steht ganz weit oben. Ich meine, nicht umsonst ist ja auch das Unwort des Jahres Ampel aus.
Oder das Wort des Jahres? Stimmt, ja. Ja, ich glaube, das Wort des Jahres ist es sogar geworden. egal. Google-Rückblick hast du gemeint. Den jährlichen haben wir uns gar nicht so angesehen. Den weltweiten, sorry. Ich fand es ganz spannend, was in Deutschland gesucht wurde und da dominieren eben Politik, Sport und Entertainment, wie du es schon so ein bisschen angerissen hast. Platz 1 war die Fußball-EM bei uns im eigenen Land. Nachvollziehbar dann die Handball-WM oder EM, muss ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Nee, EM war es auch, ja. Auf Platz 2 und auf Platz 3 dann die US-Wahl. Das waren wirklich so die prägenden Begriffe bei uns, bin bei den allgemeinen Suchanfragen. In der Kategorie Schlagzeilen war es auch die US-Wahl, die ganz vorne steht. Auf Platz 2 Solingen, der Anschlag, den es da im Herbst gab oder im Spätsommer. Und auf Platz 3 die Bauernproteste aus dem Frühjahr, fast schon wieder in Vergessenheit geraten. Ja, also im Grunde Politik, Trends und Naturereignisse. Hier Polarlichter Deutschland und Überschwemmungen in Süddeutschland kommen auch in den Top 10 vor. Und auf Platz 10 liegt dann tatsächlich auch die Ampel. Bisschen abgeschlagen, aber das passt ja so zum öffentlichen Bild, sage ich mal.
Nicht zu bestreiten. Ja. Ja, und ansonsten die ganzen Musikdienste haben ihre Jahresrückblicke veröffentlicht. Hat sich bei Spotify eigentlich was verändert mit dem Wrapped oder ist es, die machen ja jedes Jahr ein bisschen was anderes irgendwie?
Ich muss gestehen, ich bin kein Spotify-Nutzer. Ja, ich habe nur mitbekommen, dass es wohl zu Beginn technische Probleme gab, dass das irgendwie ja nicht wirklich ruckelfrei gelaufen ist und dann auch nochmal kurz nicht verfügbar war. Das war dann aber ganz schnell abgehakt, ehrlich gesagt. Ob die was neu gemacht haben, weiß ich nicht. Ich weiß, dass Apple Music was neu gemacht hat. Die sind nämlich deutlich detaillierter geworden, haben das Ganze auch schön aufgemacht, sage ich jetzt mal. Und es ist zum ersten Mal auch so, dass man Apple Music Replay über die App abrufen kann. Zumindest wenn man 18.1, also iOS 18.1 oder neuer verwendet. Davor war das ja immer über so einen blöden Umweg, sage ich jetzt mal, über einen Browser irgendwie bisschen umständlich. Und jetzt ist das eben ganz prominent in der App. Da macht man große Schritte, um auf Spotify so ein bisschen aufzuholen. Oder wie einige sagen, Apple Music ist da ein bisschen vorbeigezogen und macht fast das schönere Spotify Wrapped als Spotify selber. Genau. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bist du großartiger Musikhörer? Was liegt da bei dir vorne?
Ja, also tatsächlich, ich bin großer Musikhörer und ich habe Spotify seit längerer Zeit nicht mehr. Ich habe mir ganz früher mal ein Abo mit einer früheren Freundin geteilt, aber das habe ich wohl auch noch. Aber also ich kann mich irgendwie nicht mehr anmelden, weil ich die Spotify-App irgendwann mal in den Offline-Modus geschaltet habe und dann das Gerät gewechselt. Und jetzt ist es so, dass ich zwar mich noch theoretisch anmelden könnte mit diesen Nutzerdaten, aber es geht nicht, weil die App zeigt halt die ganze Zeit einen Fehler von wegen, du bist offline und ich kann mich erst wieder anmelden, wenn ich online bin. Aber dafür müsste ich die Einstellungen öffnen, was aber nicht geht, solange man sich nicht angemeldet hat. Also es ist, naja.
Ein Teufelskreis.
Aber ich habe tatsächlich Apple Music und YouTube Music, weil ich bei YouTube Music gelegentlich auch Hörbücher höre. Und ich möchte nicht, dass das immer alles so durcheinander geht mit den Algorithmen. Und da habe ich vor kurzem was Großartiges entdeckt, nämlich wenn ich doch mal ein bisschen YouTube Music hören möchte und auch Musik hören möchte, weil ich jetzt auch ein Diensthandy habe, auf das ich kein Apple Music nutzen kann. Und es gibt tatsächlich von Apple die Möglichkeit, vielleicht wenn es Leute interessiert, die gesamte Playlisten-Mediathek, also das gesamte Dings, auf verschiedene Dienste zu exportieren. Es sind nicht so viele. Spotify ist nicht dabei. Hauptkonkurrent wahrscheinlich deswegen, aber es ist, ich glaube, neben YouTube Music noch Amazon und noch einer, den es hier aber nicht gibt. Auf jeden Fall geht das. Du kannst unter Datenexport irgendwie dann gehen, da musst du dich halt ein paar Mal authentifizieren mit deinem Google-Konto und so und dann musst du auswählen, was du transferieren möchtest. Da kannst du halt auswählen zwischen Musik und Fotos und dann kriegst du eine E-Mail-Bestätigung und diese Playlisten, die tauchen dann alle mit den Titeln, die es halt gibt, wenn es welche nicht gibt, dann natürlich nicht, tauchen die dann alle bei YouTube Music auf. Das habe ich neulich mal gemacht. Aber okay, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Der Replay, ich habe den schon lange. Ich mache mir den eigentlich immer, sobald der im neuen Jahr dann verfügbar ist, dann taucht er ja meistens so im Februar auf. Dann kann man den, dann wächst er ja langsam auf seine 100 Titel an und verändert sich im Laufe des Jahres immer ein bisschen und wird dann irgendwann eingefroren. Deswegen hatte ich den schon lange. Allerdings muss ich sagen, es ist ein bisschen uneindeutig, diese Verbesserung, weil ich habe 18.1.1 und ich habe das dann irgendwann bei mir auch, dann tauchte das ganz prominent auf in der Musik-App, der Replay jetzt. Und als ich da drauf getippt habe, kam es nicht irgendwie in der, dann kam es schon immer im Browser, dann öffnete sich das da, dann tauchte da diese Webversion davon auf. Also ich weiß nicht so genau,
Es läuft so ein bisschen, ja, wie man das aus Reddit zum Beispiel kennt, dann über so einen internen Browser. Also es ist nicht hundertprozentig in der App integriert, aber man muss auch nicht mehr extern da irgendwie die Music Replay Website aufrufen. Vielleicht, ja, ist das dann eine Verbesserung, die wir dann im nächsten Jahr bekommen.
Ja, weiß man nicht. Also ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Die Spotify-App ist da grundsätzlich ein bisschen weiter, die auch Inhalte anzuzeigen. Die Apple Music, ja gut, aber theoretisch, also ich meine, die Musik-App am iPhone, das ist schon deutlich besser als am Mac. Da bin ich ja immer noch absolut kein Freund von dieser Musik-App da. Ich kann da irgendwie gar nichts mit anfangen. Das nicht hinkriegen, da eine vernünftige, native App zu machen, die nicht einfach so ein Webcontainer ist, den man da irgendwie importiert, das will sich mir einfach nicht erschließen. Ganz im Ernst.
Den Eindruck habe ich oft bei Mac-Apps, die auf dem iPhone ganz gut laufen und dann irgendwie auf dem Mac vielleicht doch nicht so top angepasst sind. Also bei Podcasts ist das ja ähnlich. Aber ich muss sagen, ich nutze das alles ausschließlich auf dem iPhone. Deshalb kann ich da nicht mitreden.
Ja, ich größtenteils auch. Ich habe nur ganz, ganz selten mal, wenn ich irgendwie mal am Mac das so, irgendwie, einmal hatte ich das, da musste ich eine bestimmte Stelle in einem Titel suchen und ich hatte aus irgendeinem Grund nur die Mac-App Musik zur Verfügung und ich dachte, es kann nicht wahr sein. Man klickt sich tot. Es ist zum Verrücktwerden. Ja, und mit der, hier heißt das TV-App, die TV-App am Mac ist auch nicht so ganz so die Offenbarung. Also am iPhone ist es mittlerweile wirklich ganz gut. Ich habe letztens auch wieder mal so eine Apple TV Plus Sache gefunden, hier dieses To the Moon, der neue Film, der jetzt zuerst nur zum Kaufen war und jetzt auch im Streaming ist, der ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich habe angefangen, den zu gucken, aber am Mac ist auch die TV-App leider gar nicht richtig großartig. Na gut.
Ja, stimmt wohl. Aber To the Moon habe ich auch gesehen, ist auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film. Musst du auf jeden Fall fertig schauen.
Das ist dann, damit haben wir auch unseren Medientipp der heutigen Sendung. Und kommen letztendlich auch schon zu einem Ende. Das war der zweite Apfelplausch in dieser Woche. Ein Newsüberblick zu den aktuellen Entwicklungen. Oder haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Laut meinen Aufzeichnungen nicht, nee.
Aber laut meiner Aufzeichnung
ist dabei gewesen. Sehr gut.
Dann danke ich an der Stelle fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Grüße aus Bielefeld.
Jo, Grüße aus München. Bis dann.
Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0